Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Marias, grüßt Sie Marion Kuhl. Ich suchte ihn, den meine Seele liebt. Betrachtungen zum Hohenlied, heute der 10. Teil mit Dr. Nina Sophie Heeremann. In der Sendereihe Spiritualität betrachten wir dieses Jahr in einer Reihe das Hohelied aus dem Alten Testament. Auf den ersten Blick erscheint das Buch als Liebeslied zwischen Mann und Frau. In der christlichen Tradition wurde es aber vor allem als eine Beschreibung der Liebe zwischen Gott und seinem auserwählten Volk bzw. zwischen Christus und der Kirche und jedem einzelnen Getauften interpretiert. Wir gehen dieses Buch Vers für Vers durch. Dazu ist bei uns Dr. Nina Heeremann, die über das Hohelied promoviert hat. Nina Heeremann hat Jura und Theologie studiert. Ihr Schwerpunkt war dann in Bibelwissenschaften an den Fachuniversitäten in Rom und Jerusalem. Mittlerweile unterrichtet sie selbst Heilige Schrift in St. Patrick's Seminar in Menlo Park in Kalifornien in den USA. Grüß Gott, Frau Dr. Heeremann.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Mit dieser Sendung kommen wir nun am Ende des ersten Liedzyklus an. Wie jedes literarische Werk, so hat auch das Hohelied eine inhärente Struktur. Das heißt, anders als in einem modernen Werk, wo Überschriften oder der Schriftsatz oft helfen, dessen Struktur auf den ersten Blick zu erkennen, muss man bei einem Werk der Antike genauer hinschauen oder, wie bei diesem Lied, genauer hinhören. Auch wenn die Kommentatoren des Hohen Liedes nicht alle zu ganz genau gleichen Ergebnissen kommen, so herrscht doch eine gewisse Einigkeit, dass sich das Hohe Lied anhand der immer wiederkehrenden, refrainartigen Verse gliedern lässt. So hat zum Beispiel schon im Mittelalter der Kommentator Rupert von Deutz, eines seiner wichtigsten Ausleger in der Geschichte der Kirche, das Buch gemäß dem in Kapitel 2, Vers 7, zu dem wir jetzt gleich kommen, 3, Vers 5 und Kapitel 8, 4 vorkommenden Kehrvers unterteilt. Dieser Vers lautet: Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und Hinden auf der Flur, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Auch der Vers, den es als nächstes zu besprechen gilt, nämlich: Seine Linke liegt unter meinem Kopf, seine Rechte umfängt mich, Kapitel 2, Vers 6, kommt zweimal im Hohen Lied vor, und zwar jedes Mal in Kombination mit den die Töchter Jerusalems beschwörenden Vers. Einmal hier, in Kapitel 2, Vers 6 mit 7, und dann noch einmal fast am Ende des Liedes, in Kapitel 8, Vers 3 mit 4. Und so bilden die Verse 2, 6 bis 7 und 8, 3 bis 4 nach Meinung der allermeisten Kommentatoren jeweils den Abschluss eines Liedzyklus. Sie müssen sich das vielleicht so ähnlich vorstellen wie in den Psalmen. Das ganze Buch der Psalmen ist ja ein einziges Buch und trotzdem bilden die Psalmen einzelne Lieder. Bevor wir nun diese beiden Verse betrachten, vielleicht noch ein Wort zu den restlichen Unterteilungen des Hohen Liedes. Ein weiterer Kehrvers ist die Frage: Wer ist diese? Misod auf Hebräisch. Ein Vers, der sich natürlich immer auf die Geliebte bezieht. Er kommt vor in Kapitel 3, Vers 6, in Kapitel 6, Vers 10 und in Kapitel 8, Vers 5. Sowohl in Kapitel 3, Vers 6 als auch in 8, Vers 5 folgt er direkt auf die Beschwörung der Töchter Jerusalems. Also die Beschwörung der Töchter Jerusalems hatten wir in 3, 5 und in 8, 4. Und dann folgt gleich darauf diese Frage: Wer ist diese, die da heraufsteigt, in 3, 6 und 8, 5? Dieser Vers gehört aber nicht mehr wie die Beschwörung der Töchter Jerusalems zum vorherigen Liedzyklus, also abschließend, sondern steht vielmehr einleitend zu Beginn eines neuen. In 6,10 hingegen ist der Vers nicht ganz eindeutig zuzuordnen, Wahrscheinlich schließt er eine Untereinheit ab, aber hier sind die Kommentatoren nicht einer Meinung. Man kann es in beide Richtungen lesen. Ein weiterer Kehrvers mit strukturierender Funktion ist der Refrain: Der Geliebte ist mein und ich bin sein, den wir in Kapitel 2, Vers 16 und dann wieder in Kapitel 6, Vers 3 begegnen. Ein Refrain, der jeweils quasi zur Besiegelung der Liebe der beiden Protagonisten wiederum am Ende eines Liedzyklus steht. In 2,16 steht er gemeinsam mit einem weiteren Kehrvers, der in leicht variierter Form dann nochmal in 8,14 vorkommt und dort das ganze Hohelied beschließt. In 2,17 lautet dieser nächste Vers: Wenn der Tag verweht und die Schatten fliehen, wende dich, mein Geliebter, der Gazelle gleich oder dem jungen Hirsch. Gemeinsam beschließen die beiden Verse 16, also der Geliebte ist mein und ich bin sein, und 17 den zweiten Liedzyklus. Der dritte Liedzyklus wird von dem Kehrvers Wer ist diese in 3,6 eröffnet und schließt als einziger Liedzyklus ohne Kehrvers in Kapitel 5, Vers 1 mit der Einladung: Esst, Freunde, trinkt, berauscht euch an der Liebe. Warum machen wir hier trotzdem einen Einschnitt, auch wenn es keinen Kehrvers gibt? Es ist ganz eindeutig, der Überschnitt zwischen 5,1 und 5,2. In 5,2 ist eine ganz andere Situation geschildert als in 5,1. In 5,1 ist der Abschluss des Zusammenkommens der beiden, genauso wie in den vorherigen Liedzyklen. Er kommt in ihren Garten, die beiden werden eins und dann wird diese Liebe gefeiert und dann in 5,2 sind sie wieder getrennt. Aber der dritte Liedzyklus ist der einzige, der ohne einen Kehrvers schließt. So, dann der vierte Liedzyklus endet, wie der zweite, mit dem Kehrvers: Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir, der unter den Lilien weidet. Das ist in 6, 3, also Kapitel 6, Vers 3. Während jetzt der fünfte, so wie der erste, mit den Versen: Seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfängt mich. Ich beschwöre euch, Jerusalems Töchter, was stört ihr die Liebe auf? Warum weckt ihr sie, ehe es ihr selbst gefällt? Endet. Das ist Kapitel 8, Verse 3 bis 4. Der letzte Zyklus wird manchmal auch als Epilog bezeichnet, da sein Genre stellenweise mehr einem Weisheitsgedicht als einem Lied gleichkommt. In jedem Fall wird auch er, wie der dritte Zyklus, durch den Refrain Wer ist diese eröffnet in 8,5 und schließt ähnlich dem zweiten mit dem Refrain Flieh, mein Geliebter, der Gazelle gleich, den jungen Hirschen auf den Balsambergen in 8,14. So, wenn das jetzt alles ein bisschen schnell und verwirrend war, dann nochmal zum Mitschreiben meine Unterteilung des Hohen Liedes. Es beginnt in 1,1 mit der Überschrift und der erste Zyklus geht bis 2,7, also 1,1 bis 2,7. Dann kommt der zweite Zyklus in Kapitel 2, beginnt mit Vers 8 und geht bis 3,4, zweiter Zyklus, Kapitel 2, Vers 8 bis Kapitel 3, Vers 4. Dann beginnt in 3,5, der zweite Zyklus endet mit 3,5 und der dritte beginnt mit 3,6. Also 3,6 bis 5,1, beginnend mit Wer ist diese? Manche moderne Übersetzungen haben Wer ist das? Es ist eine falsche Übersetzung, wo Exegeten versuchen, etwas anzugleichen, weil sie glauben, der hebräische Text täuscht sich, aber im Hebräischen steht weiblich, wer ist sie, wer ist diese? Also nicht, was ist das, sondern wer ist diese? 3,6 bis 5,1. Und dann, vierter Liedzyklus von Kapitel 5, Vers 2 bis Kapitel 6, Vers 3. Und dann der fünfte Zyklus beginnt wahrscheinlich in 6,4 bis 8,4. 6,4 bis 8,4. Und dann der sechste abschließende Zyklus ist 8,5 bis Vers 14. Also Kapitel 8, Verse 5 bis 14. Wohlgemerkt, dieses ist eine von mehreren möglichen Unterteilungen. Besonders was die Unterteilung des vierten und fünften Liedzykluses angeht, kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Da ist es nicht ganz evident, wo der vierte endet und der fünfte beginnt. Aber mit der hier vorgelegten Unterteilung liege ich durchaus sozusagen im Mainstream. Und ich denke, es ist eine Unterteilung, die wohl in der Intention des menschlichen Autors gerecht wird, der diese Refrains eingefügt hat. Hoffentlich. Also hoffentlich wird sie ihm gerecht. Vor allem soll sie Ihnen, liebe Zuhörer, helfen, einen ersten Überblick zu gewinnen und Zugang zu den manchmal etwas verworrenen Pfaden des Canticum, gleich den asphaltierten Straßen in einem öffentlichen Park, die einem Orientierung geben, wenn man auf den kleinen, naturbelassenen Seitenpfaden durch die Bäume wandert und dann aber doch wieder wissen will, wie man aus dem großen Park wieder rauskommt.
Spiritualität hier bei Radio Horeb, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht um Betrachtung zum Hohenlied aus dem Alten Testament mit Dr. Nina Sophie Heeremann. Wenn Sie in der Bibel mitlesen wollen, Hohelied, Kapitel 2, Vers 6.
Kommen wir jetzt zur Auslegung der Verse 6 bis 7 im zweiten Kapitel, also Kapitel 2, Verse 6 bis 7. Nachdem die Braut in den letzten beiden Versen, die wir in der vergangenen Sendung betrachtet haben, davon gesprochen hatte, dass der Geliebte sie in das Weinhaus geführt hat, also das Haus, wo sie einander ihre Liebe schenken, und davon, dass sie krank vor Liebe ist, beschreibt sie nun ihr Ruhen in seiner liebenden Umarmung. Seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfängt mich. Wie eine Frau in den Armen ihres Mannes weiß Israel sich voll und ganz in der Umarmung Gottes geborgen. Die christliche Interpretation überträgt die Auslegung dieses Verses natürlich auf die innig umschlungene Einheit zwischen Christus und seiner Kirche, beziehungsweise Christus und der einzelnen Seele, die sich ganz offensichtlich auf höchste Weise in der Eucharistie vollzieht, da er ganz und gar eins mit uns wird. Während es uns vielleicht noch relativ leicht fällt, im Abstrakten darüber nachzudenken, dass Jesus seine Kirche liebt wie ein Bräutigam seine Braut und sie eng umschlungen an sein Herz drückt, so fällt es doch schon ein bisschen schwerer, wenn wir diese Verse auf uns selbst anwenden sollen. Manch einer von uns mag sich fragen, ist Jesus mir wirklich so nah? Hält er mich wirklich in seiner liebenden Umarmung gefangen? Zumindest umfangen, nicht gefangen. Zumindest dann, wenn ich ihn lasse. Wir modernen Menschen haben das Problem, dass wir in einer vollkommen sexualisierten Gesellschaft leben, weshalb es uns schwerfällt, solche Bilder zu Herzen gehen zu lassen, ohne sie sofort zu sexualisieren. Früheren Generationen von Christen fiel es leichter. Man war viel vertrauter mit der Übertragung solcher symbolischer Bilder auf den geistlichen Bereich. Nach christlichem Verständnis verweist die ganze Schöpfung Kraft ihres Symbolcharakters auf transzendente Wirklichkeiten, die uns das Wesen Gottes und seine Liebe, seinen Plan zum Menschen offenbaren. Das nennt man ein sakramentales Verständnis von der Schöpfung. Wir sehen in der Schöpfung die unsichtbare Wirklichkeit Gottes in der sichtbaren Welt aufleuchten. Die sichtbare Welt verweist auf einen ihr inhärenten, vom Schöpfer gegebenen, tieferen Sinn. So auch die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau. Sie spricht uns nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift von Gottes unergründlicher Liebe, sowohl von dem Verhältnis der drei göttlichen Personen zueinander, als auch von Gottes Liebe zum Menschen. Hören wir, was schon Origenes im 2. Jahrhundert den Lesern seines hohen Liedkommentares empfiehlt, die sich daran stoßen, dass Gott hier einem männlichen Bräutigam verglichen wird. Origenes, dieser Theologe der frühen Kirche, sagt: So wie du nicht glauben wirst, dass die Weisheit weiblich ist, weil sie mit einer weiblichen Bezeichnung benannt wird. Sie kennen das vielleicht aus den Büchern der Weisheit, hoffentlich, wo die Weisheit immer als Frau bezeichnet wird. Also so wie du nicht glauben darfst, dass die Weisheit weiblich ist, weil sie mit einer weiblichen Bezeichnung benannt wird, so darfst du auch die rechte und linke des Bräutigams nicht körperlich verstehen, nur weil das Wort Gottes Bräutigam mit einer männlichen Bezeichnung genannt wird. Auch die Umarmung der Braut oder der Seele fasse nicht aufgrund des weiblichen Geschlechtes bei der Deklination so auf, sondern mag das Wort Gottes auch bei den Griechen Maskulinum, bei uns Neutrum sein, die Dinge, von denen dieser Abschnitt handelt, müssen gedacht werden, als über dem männlichen, weiblichen und sächlichen Geschlecht stehend und über dem, was sich darauf bezieht. Und das gilt nicht nur für das Wort Gottes, sondern auch für seine Kirche und für die vollkommene Seele, die Braut genannt wird. Denn, so sagt auch der Apostel Paulus, in Christus gibt es nicht Mann und Frau, sondern in ihm sind alle eins. Aus dem Kommentar des Origenes zum Hohen Lied, Kapitel 3, Abschnitt 9, aus der Übersetzung von Christina Rehmz aus Mariendonk. Wir dürfen nicht glauben, dass Origenes hier einer modernen Geschlechterideologie das Wort spricht. Vielmehr will er, dass wir nicht Opfer einer zu anthropomorphen Vorstellung werden und uns deshalb daran stoßen und keinen Zugang zum Wort Gottes finden. Was er hier sagen will, ist, dass wenn die Heilige Schrift von dem Arm Gottes redet und seiner Männlichkeit, wir nicht glauben sollen, Gott ist männlich, denn Gott ist reiner Geist. Trotzdem ist es eine absolute Wahrheit, gehört zum Glaubensbekenntnis. Jesus, Gott ist Mann geworden, weil unsere Geschlechter, so wie Gott sie geschaffen hat, jetzt sind wir wieder beim sakramentalen Verständnis der Welt, etwas über die transzendente Wirklichkeit aussagen und in der symbolischen Verfasstheit, geschöpflichen Verfasstheit des Mannes, leuchtet etwas von der Gottheit auf, das in der symbolischen Verfasstheit der Frau so nicht zum Ausdruck kommt. Was will ich sagen? Ein Mann, gerade in der geschlechtlichen Vereinigung, geht aus sich heraus und zeugt mit seinem Samen in einem anderen ein Kind. Die Frau muss diesen Samen empfangen, sie selber kann ihn aber nie spenden. Und die ganze Tradition sieht in dieser geschlechtlichen Verfassung des Mannes eine Wahrheit über Gott aufstrahlen, dass nämlich Gott von sich her alles aus dem Nichts zeugen kann. Ein menschlicher Mann kann das natürlich nicht, er ist auf die Frau angewiesen, aber hier kommt die interessante Parallele. Auch Gott kann sein Wort, das er von sich her spricht, nur dann fruchtbar werden lassen, wenn es im Menschen einen empfängnisbereiten Boden findet. Und insofern ist die ganze Menschheit Gott gegenüber weiblich in dieser symbolischen Sprache, als dass das Wort Gottes in uns nur fruchtbar werden kann, wenn wir uns dafür öffnen. Kein Mensch kann das Wort Gottes von sich aus hervorbringen. Wir können alle, und insofern sind wir eben alle, Mann oder Frau, weiblich, das Wort Gottes nur in uns empfangen und dann dem Wort Gottes durch unsere fruchtbare Empfängnis, durch unsere aktive Empfängnis, ja, eine Frau ist ja nicht passiv, durch die aktive Empfängnis, das aktive sich total öffnen für Gott, erlauben wir dem Wort Gottes, diesem Samen, das er in uns hineinsät, fruchtbar zu werden. Und in diese Richtung geht das, wenn die Heilige Schrift Gott männlich darstellt und die Frau als weiblich, und zwar alle Männer, Männer und Frauen. So muss man hier den Origenes verstehen, wenn er den Paulus zitiert, der sagt, in Christus gibt es nicht Mann und Frau, sondern in ihm sind alle eins. Natürlich bleiben wir auch als Getaufte ganz Frau und ganz Mann. Der Geschlechterunterschied wird nicht abgeschafft. So, viele Christen haben hoffentlich zu Gott ein Vertrauensverhältnis, zum Beispiel das Vertrauen eines Kindes zu einem Vater. Wenn man Glück hat und nicht aufgrund schlechter Erfahrungen mit dem eigenen Vater ein zerstörtes Vaterbild hat, was leider heute viele Menschen haben. Aber nehmen wir einmal jemanden, der Gott aus tiefstem Herzen liebt und vertraut, wie ein kleines Kind seinem Vater. Selbst dieses Kind wird sich irgendwann in eine Frau oder einen Mann verlieben und seinen Vater um der hochzeitlichen Liebe zu seinem Partner willen verlassen. Ja? Wenn ein Kind seine Eltern so sehr liebt, dass es nicht bereit ist, seine Eltern zu verlassen, weil es sich in einen anderen Menschen verliebt hat und jetzt kommt die Zeit zum Heiraten, da weiß man, da stimmt irgendwas nicht. Da ist die Elternliebe, da ist die Nabelschnur noch nicht durchbrochen. Das zeigt, dass es eine Liebe gibt, die größer ist oder für den Menschen anziehender als die Elternliebe, weil man bereit ist, sogar Vater und Mutter, um der hochzeitlichen Liebe willen zu verlassen. Das Gleiche gilt ja natürlich auch für Freundesliebe. Auch sie muss hintanstehen, wenn jemand in Liebe zu einem möglichen Ehepartner entbrennt und so die Ehe glückt, wird immer der Ehepartner, nie aber der Vater oder Freund im Zentrum des Menschenlebens stehen. Sie sehen also, wenn Gott derjenige ist, um dessen Willen wir erschaffen wurden und dessen Liebe unsere Seele derart ersehnt, dass Augustinus sagen kann, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Also wenn das wahr ist, dann muss die Liebe Gottes mindestens so anziehend und innig sein wie die hochzeitliche Liebe zwischen Mann und Frau. Denn andernfalls könnte sie nicht Ziel und Streben all unseres bewussten und unbewussten Begehrens sein. Und deshalb kann die Heilige Schrift nur im Bild der hochzeitlichen, erotischen Liebe zwischen Mann und Frau von der Liebe Gottes zu uns sprechen und unserer Liebe zu Gott, denn uns ist auf der geschöpflichen Ebene keine intimere Liebe bekannt. Also nochmal, wenn die Liebe Gottes nicht noch mehr ist, beziehungsweise mindestens das gleiche wie die hochzeitliche Liebe zwischen Mann und Frau, dann wäre sie immer in, dann müsste sie der menschlichen Liebe immer hintanstehen. Ja? Dann wäre der Tod des Ehepartners tatsächlich eine Katastrophe und der eigene Tod wäre auch eine Katastrophe. Denn dann müsste ich ja das Größere hier auf Erden zurücklassen, um etwas Kleineres willen. Das kann aber nicht sein. Alles im Menschen sehnt sich nach Gott. Und die hochzeitliche Liebe ist der tiefste Vorgeschmack, den wir von der Liebe Gottes auf Erden haben können. Und deswegen dient die hochzeitliche Liebe zwischen Mann und Frau der Heiligen Schrift als das Urbild der Liebe Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott. Und genau deshalb benutzt die Heilige Schrift diese Bilder von inniger Umarmung, um das auszudrücken, was anders gar nicht auszudrücken ist, dass nämlich Gott uns innerlicher ist als wir uns selbst. Und wenn wir ihn lassen, er uns inniger umarmt und an sein Herz zieht als ein Mann seine Frau, die er über alles liebt. Die Seele aber, und das ist das Ziel des betrachtenden Gebetes, muss diese Wahrheit in sich hineinlassen. Sie muss sich für diese Wahrheit öffnen, damit auch sie selbst in diese innige und zutiefst intime Beziehung mit Gott eintreten kann. In der Vorbereitung auf diese Sendung dachte ich darüber nach, wie schwierig es wohl gerade für Männer sein müsste, sich auf diese Betrachtung einzulassen, eben weil wir so wahnsinnig sexualisiert sind heutzutage und ein Mann in den meisten Fällen nicht von der erotischen Umarmung eines Mannes träumt, noch fähig ist, sich diese vorzustellen, da seine Seele im Verhältnis zu Gott sozusagen weiblich ist, wie ich schon erklärt habe. Also weiblich in dem Sinne, dass sie ganz empfangend ist und ihre Existenz nicht der eigenen Zeugung verdankt. Ich war in Versuchung, nicht viel zu diesem Vers zu sagen, als mich ein Freund aus alten Zeiten anrief, der vor circa 3 Jahren eine ganz tiefe Bekehrung erlebt hat. Und die Geschichte, ich will diese Geschichte kurz umreißen, weil sie mich sehr beeindruckt hat und sehr beeindruckend ist. Das ist ein junger Mann, nicht mehr so junger Mann mittlerweile, dessen Vater ein sogenannter strenggläubiger Katholik war, jeden Tag in die Messe ging, aber zu Hause nichts von diesem Glauben umgesetzt hat und ein unerträglicher Vater und Ehemann war, ein echter Tyrann. Und das hat in diesem Freund von mir bewirkt, dass er überhaupt keinen Zugang zu Gott hatte, weil sein Vaterbild komplett zerstört war und sein Vater war sozusagen der Botschafter Gottes in der Familie und hat Gott einfach unglaubwürdig gemacht. Und bei seinem jüngeren Bruder hat das dazu geführt, dass er angefangen hat, Drogen zu nehmen und den Alkohol zu versaufen. Deswegen hat mein Bekannter beschlossen, er würde nie im Leben Drogen oder Alkohol anfassen. Sein einziges Glück war Sex. Und zwar so, dass er über fast 20 Jahre ausschließlich für den sogenannten Sex gelebt hat, hat jeder Frau gesagt, ich darf sich nicht in mir verlieben, ich bin nur an der Lust interessiert. Und wenn du einverstanden bist, dass es uns beiden nur um Spaß geht, dann können wir gerne jetzt zusammen eine schöne Woche haben oder ein schönes Wochenende. Und du musst wissen, dass ich gleichzeitig noch 4 bis 5 andere habe. Und das war einfach das, was für andere Leute ein gutes Glas Wein am Abend ist. Das waren für ihn die vielen Frauen. Und wie durch ein großes Wunder, also da spielen noch lauter Heilige jetzt eine Rolle, das würde zu weit führen, die Geschichte im Detail zu erzählen. Ich hoffe, dass er eines Tages sein Zeugnis publizieren wird. Die Fürsprache von König Baudouin spielt da noch eine große Rolle. Eines Tages hat er an einem Emmaus-Exerzitien teilgenommen. So ein ganz tolle Exerzitien, die in Spanien entstanden sind. Und während dieses Exerzitien hat er sich vor das Allerheiligste gekniet und aus dem, er sagt, ohne jeden Verdienst, ohne irgendwas, was er selber dazu getan hätte, wurde ihm zuteil, dass er plötzlich ohne jede Vorwarnung oder Begründung komplett gebadet wurde in der Liebe Gottes, und zwar so tief, dass ihm ganz, ganz tief mit jeder Phase seines Wesens wurde er getränkt mit der Vaterliebe, die er nie hatte, aber eben genau mit dieser bräutlichen Liebe, dass jede Erfahrung von menschlicher Sexualität plötzlich nichts war im Vergleich zu diesem Bad der Liebe, in dem er sich da befunden hat. So dass man eben sagen kann, die menschliche Liebe ist am Ende des Tages wie eine, so wahr und echt und schön sie ist und so wahr sie ein echter Vorgeschmack auf den Himmel ist, wenn wir einst die Liebe Gottes in ihrer Fülle erfahren werden, dann werden wir wissen, dass menschliche Liebe neben der Liebe Gottes so ist wie eine Kerze neben der Sonne. Und wenn man einmal die Sonne hat, braucht man natürlich keine Kerze mehr. Trotzdem ist natürlich die menschliche Liebe der stärkste Vorgeschmack, den wir hier auf Erden bekommen, auf natürlicher Ebene. Sobald dann ein Mensch beginnt, ein tieferes Gebetsleben zu erfahren, zu leben, dann wird er wissen, was ich meine, dass die Liebe Gottes stärker ist als jede Vaterliebe, als jede Freundesliebe, als jede bräutliche Liebe, und dass seine Liebe tatsächlich manchmal in beglückenden Momenten so erfahrbar ist wie eine innige, innige Umarmung, in der man zutiefst ausruhen kann, zu Hause ist und schlafen kann, wie eine Frau in den Armen ihres Mannes.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Betrachtungen zum Hohenlied. Heute der 10. Teil mit Dr. Nina Sophie Heeremann.
Vor der Pause hatte ich das Ruhen des Menschen in der Liebe Gottes verglichen mit dem Ruhen einer Frau in den Armen ihres Mannes nach dem vollzogenen Beischlaf. Um diese Ruhe geht es nun eventuell auch im nächsten Vers, der da lautet: Bei den Gazellen und Hirschen auf der Flur beschwöre ich euch, Jerusalems Töchter, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Ich will Ihnen nicht verheimlichen, dass es zu diesem Vers viele verschiedene Auslegungsmöglichkeiten gibt und man gut und gerne verschiedener Meinung sein kann, da der Text nicht eindeutig ist und wir davon ausgehen dürfen, dass Gott, der eigentliche Autor der Heiligen Schrift ist, diese Vieldeutigkeit zugelassen hat, damit der Text in verschiedene Situationen unseres Lebens hinein sprechen kann. Bevor ich einige Auslegungsmöglichkeiten darlege, will ich zunächst etwas zu den Gazellen und Hirschen auf der Flur sagen. Warum beschwört hier jemand die Töchter Jerusalems bei den Gazellen und Hirschen auf der Flur? Ist das einfach nur eine Reminiszenz aus der altorientalischen Liebeslyrik, in der oft die Liebesgöttin für gewöhnlich mit Gazellen und Hirschen als ihren Begleitern dargestellt wird? Oder steckt da mehr dahinter? Wir dürfen nicht vergessen, dass dies ein Text ist, den wir dem späten nachexilischen Judentum zu verdanken haben.
Für Juden, wie ja auch für Christen, wäre es undenkbar gewesen, bei irgendetwas anderem als bei Gott selbst zu schwören, schon gar nicht bei Tieren, die in der Mythologie auch als Symbole für Daimonen, also Geisteswesen, die weder Götter noch Menschen waren, benutzt wurden. Auch in der hellenistischen Zeit, die nach Ansicht mancher Forscher besonders liberal gewesen sein soll, wäre dies einfach nicht denkbar gewesen. Tatsächlich liegt der Schlüssel zum rechten Verständnis dieser scheinbar heterodoxen Beschwörungsformel in der Doppeldeutigkeit des hebräischen Wortes für Gazellen. Es lautet auf Hebräisch Zebaot und kann entweder Gazellen oder auch Heerscharen bedeutet. Wenn es im Kontext zu Hirschen steht, dann wird man mit Sicherheit eher an Gazellen denken. Wenn das vorausgehende Wort aber Gott oder Herr ist, dann wird man Zebaot als Heerscharen lesen, und zwar als Herr der Heerscharen. Sie kennen diesen Ausdruck freilich aus dem wohl beliebtesten Kirchenlied überhaupt. Großer Gott, wir loben dich. Da heißt es in der dritten Strophe: Heilig Herr Gott Zebaot, heilig Herr der Himmelsheere. Adonai Zebaot, Herr Gott Zebaot, heißt nichts anderes als Herr der Himmelsheere. Wie ich eventuell schon in früheren Sendungen angemerkt habe, war man in dieser spätnachexilischen Zeit sehr darauf bedacht, den Namen Gottes nicht nur nicht auszusprechen, sondern, wenn möglich, ihn auch nicht zu schreiben, sondern höchstens zu umschreiben. Die Anrufung der Zebaot war daher wahrscheinlich eine sehr gewitzte Weise, den Namen Gottes nicht zu nennen und ihn dennoch anzurufen. Das gleiche gilt für die Hirsche auf der Flur, die auf Hebräisch Ayalot HaTzadeh heißen, im Konsonantenbestand aber an die Gottesbezeichnung aus dem Buch Genesis El Shaddai erinnern. Die griechische Übersetzung des Verses aus dem wahrscheinlich 1. Jahrhundert nach Christus bestätigt diese Vermutung, dass es sich hier um ein Wortspiel handelt, denn da die griechische Übersetzung ebenfalls nicht mit Gazellen und Hirschen übersetzt, sondern vielmehr: Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Mächten und Kräften des Feldes. Herr der Mächte und Gewalten ist der uns im Deutschen geläufigere Name Gottes, der hier anklingen soll und besonders in dieser spezifischen Übersetzungsgruppe von biblischen Büchern im Griechischen oft für den Adonai Zebaot bzw. den Gottesnamen El gebraucht wurde, also Kräfte statt El, statt Gott. Kommen wir jetzt zur Bedeutung der Beschwörung. Das erste Problem ist, dass wir nicht wissen, wer diesen Satz spricht. Ist es der Bräutigam, der nicht will, dass man seine Geliebte weckt, welche da so glücklich und zufrieden in seinen Armen ruht? Oder ist es die Braut, welche ihre Gesellinnen beschwört, die Macht der Liebe, den Eros nicht vor der Zeit zu wecken? So wie er heute allzu oft schon durch die staatlich geförderte Ideologie der sexuellen Früherziehung in den Kindern geweckt wird, bevor er sich selbst im rechten Alter bei ihnen meldet, was dann katastrophale Auswirkungen auf die gesunde Entwicklung des Kindes hat und schließlich auf die ganze Gesellschaft. Die Antwort hängt von der Frage ab, wer oder was mit Liebe gemeint ist, also diese Liebe, die da nicht geweckt werden soll. Weckt die Liebe nicht auf? Auf Deutsch und Hebräisch scheint es sich hier um das Abstraktum der Liebe zu handeln. Hieronymus aber, der berühmte Kirchenvater, dessen Übersetzung der hebräischen Bibel ins Lateinische, die sogenannte Vulgata, die kirchliche Auslegung für mehr als ein Jahrtausend geprägt hat, übersetzte die Geliebte. So wie wenn es im Hebräischen geheißen hätte Ahuva, Geliebte. Zum einen aber steht im Hebräischen die Liebe und nicht die Geliebte. Und zum anderen wird die Geliebte des Hohen Liedes im ganzen Buch nie mit diesem Titel bezeichnet. Ahava, ja. Die Liebe kommt aber sehr wohl als Abstraktum in Hohelied 8,6 wieder vor, wo es heißt: Stark wie der Tod ist die Liebe. Es ist also unwahrscheinlich, dass der Text hier sagt: Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, weckt die Geliebte nicht auf. Trotzdem hat es die Tradition aufgrund der Übersetzung des heiligen Hieronymus in der Vulgata so gelesen, und so ist es eine ehrwürdige Lesart, die aufgrund ihrer langen Auslegungsgeschichte und auch wegen des besonderen Status, den die Vulgata in der lateinischen Kirche genießt, so hat diese Lesart ihre eigene Gültigkeit erlangt. Demnach wird hier vielleicht der sogenannte Liebesschlaf beschrieben, also der Augenblick, da die Liebenden nach dem vollzogenen Akt ineinander ruhen. Wenn dieser Augenblick der Einheit kommt, dann soll die Liebe nicht gestört werden. Lasst sie sich beieinander ausruhen. Das ist wichtig im Hinblick auf das geistliche Leben, da sich ja eine dem menschlichen Beischlaf vergleichbare, analoge Vereinigung der Seele mit Gott vollzieht, im Empfang der Sakramente und in tiefen Augenblicken des inneren Gebetes. Wenn wir diesen tiefen Frieden im Gebet spüren, dann sollen wir ruhen und die Seele nicht aufstören. Das heißt, wenn sie zum Beispiel im Gebet in den Armen des Bräutigams ruhen und die Sorgen des Alltags sie bedrängen, dann dürfen sie diesen ganz getrost befehlen: Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, weckt die Liebe nicht auf, bis es ihr selbst gefällt. Andersherum dürfen sie auch ihre Kinder ermahnen, den Eros nicht zu wecken, bevor es ihm selbst gefällt. Beziehungsweise wir müssen als Christen die Gesellschaft ermahnen, dies nicht unseren Kindern anzutun. Wie schon gesagt, erleben wir eine nie dagewesene, staatlich gepushte Frühsexualisierung der Kinder, über deren verheerende Auswirkungen ich lieber die Psychologen Auskunft geben lasse. Ich bin mir sicher, dieses Thema wird auf Radio Horeb anderswo behandelt. Kehren wir zurück zur jüdischen Auslegung. Der Targum, eine der jüdischen Auslegungstraditionen, auf die ich schon öfter zitiert habe, wendet die Stelle wiederum auf Moses und Israel in der Wüste an. Moses warnt das Volk, dass es sich gedulden solle, das Land nicht vor der Zeit einzunehmen, so wie es ihre Brüder getan hatten, die das Land erst verleugnet und dann mit Gewalt einzunehmen versucht hatten. Vielmehr sollen sie warten, bis die 40 Jahre vorüber sind und die rebellische Generation in der Wüste umgekommen ist. Dann würde Gott es ihnen, wenn es ihm gefällt, schenken. Soweit der Targum. Sie erinnern sich vielleicht, die erste Generation von Kundschaftern hatte das Land verleugnet, kam zurück und hat Lügen über das Land erzählt. Eine Sünde, die uns nicht unbekannt ist. Gottes Verheißungen werden im kirchlichen Diskurs gerne kleingeredet, relativiert, geradezu verleugnet. Ich denke zum Beispiel an die ganze Diskussion um die Möglichkeit, enthaltsam zu leben, die wir haben, sowohl wenn es um die Frage geht, kann man es wieder verheiratet geschiedenen Ehepaaren zumuten, wie Bruder und Schwester zu leben, beziehungsweise im Augenblick ganz aktuell ist das Zölibat eine dem Menschen zumutbare Lebensform. 1 Korinther 10, 13 sagt uns, und hier haben wir eine göttliche Verheißung, dass es keine Versuchung gibt, die unsere Kräfte übersteigt. 1 Korinther 10, 13. Dennoch argumentieren wir, es ist unmöglich, keusch zu leben. Das stimmt nicht. Es ist Lehre der Kirche, dass Gott jedem Christen, der die Hilfsmittel der Sakramente in Anspruch nimmt, die Kraft gibt, keine Todsünde zu begehen. Ja, manchmal braucht es eines harten Kampfes, um diese Gnade zu erlangen, aber Gott hat sie jedem von uns zugesagt. Das ist feststehende Lehre der Kirche. Und die gibt uns große Hoffnung. Wir haben seinen Verheißungen nicht geglaubt und haben uns quasi selbst in die Wüste zurückkatapultiert. Das heißt, indem wir leugnen, dass Gott uns diese Gnaden schenkt, verleugnen wir letztlich das Land, das er uns verheißen hat. Wir haben uns selbst in die Wüste zurückkatapultiert. Wir befinden uns im Augenblick, zumindest in den deutschen Landen, so weit vom verheißenen Land entfernt wie schon lange nicht mehr. Weckt die Liebe nicht auf. Vielleicht bedeutet dies auch, dass wir die Buße der Wüstenwanderung geduldig ertragen sollen und das Land nicht mit Gewalt einnehmen sollen, bevor es uns nicht geschenkt wird. Schließlich sei noch eine jüdische Auslegung erwähnt, die mir sehr treffend erscheint. Sie identifiziert die Liebe mit dem Messias, und als Christen wissen wir, 1 Johannes 4, Verse 8 und 16, dass Gott die Liebe ist. nämlich der menschgewordene Messias, der menschgewordene Gott in Jesus Christus, dem Messias. Also die jüdische Auslegung identifiziert die Liebe mit dem Messias und warnt das Volk, den Messias nicht vor der Zeit zu wecken. Zu oft haben die Juden in ihrer Geschichte erlebt, dass ihr Volk aufgrund von überspannten messianischen Erwartungen den Falschen als Messias begrüßt haben. Man denke zum Beispiel an den berühmten Bar Kochba-Aufstand zu Beginn des 2. Jahrhunderts, der dann dazu geführt hat, dass alle Juden des Landes verwiesen wurden. Also die falschen Messiasse, die da vom Volk begrüßt wurden, führten immer wieder in absolute Katastrophen. Als Christen wissen wir natürlich, dass der Messias schon gekommen ist und warten sehnsüchtig, hoffentlich, auf seine Wiederkunft. Dennoch beschwert sich der Messias bei den Jüngern, als sie ihn im Sturm auf dem See aufgrund ihres Kleinglaubens aus dem Schlaf wecken. Wenn der Messias in unserem Leben oft zu schlafen scheint, dann ist es wohl angebracht, ihm unsere Liebe und unser Vertrauen darin zum Ausdruck zu bringen, dass wir ihn schlafen lassen, bis es ihm selbst gefällt, wieder wach zu werden. Vergessen wir nicht, dass Jesus nach einem Wort von Blaise Pascal bis zum Ende der Welt in Agonie ist und sich nach Seelen sehnt, in denen er sich ausruhen kann. Erlauben wir ihm dies, ohne ihn durch die Ängstlichkeit unserer Seele unnötig aufzuwecken. Wenn Sie jetzt frustriert sind, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten und sich zum Teil widersprechende gibt, diesen Vers auszulegen, dann kann ich Ihnen sagen, dass es mir genauso geht. Man wünscht sich oft eine Eindeutigkeit von der Heiligen Schrift, wo die Heilige Schrift aber göttlich intendiert vieldeutig ist, weil die Schrift eben oft in verschiedene Lebensmomente hineinspricht. Und wir müssen auch lernen, damit zu leben, dass es einfach Schriftstellen gibt, und da von denen gibt es im Hohen Lied leider viele, die wir nicht immer schon gleich verstehen. Und ich will Ihnen ein Wort von der großen Teresa von Avila zitieren, womit Sie wissen, dass Sie dann in guter Gesellschaft sind, wenn Ihnen manches im Hohen Lied dunkel und unverständlich vorkommt. Da sagt sie, vieles von dem, was ich im Hohen Lied lese, wenn nicht sogar das ganze Hohe Lied, darüber sagt sie, ich verstehe es nicht. Aber wenn ich es höre, brennt mein Herz. Sie sagt, jedes Mal, wenn ich einige Worte aus dem Hohen Lied Salomos höre oder lese, hat mir der Herr ein so außerordentlich großes Geschenk gemacht, dass mir das, ohne dass ich dabei die Klarheit des Lateinischen in der Muttersprache verstand, mehr Sammlung gebracht und meine Seele mehr bewegt hat als die vielen frommen Bücher, die ich verstehe. Und das ist fast der Normalfall, denn selbst wenn man es mir in der Muttersprache erklärte, verstand ich es auch nicht besser. Ist das nicht ein wunderbares Wort von der großen Theresia? Weil das Wort Gottes inspiriert ist und weil es uns von der unergründlichen Liebe Gottes spricht, übersteigt es unser Verstehen, und wir müssen oft damit leben, es nicht ganz ausforschen zu können. Und trotzdem verwandelt es unsere Seele und berührt unsere Seele mit dem Liebespfeil der Liebe Gottes und macht unser Herz brennen. Damit überlasse ich Sie Ihren Betrachtungen und sage auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung.
Das war ein Vortrag von Dr. Nina Sophie Heeremann. Ich suchte ihn, denn meine Seele liebt, Betrachtung zum Hohen Lied, heute der 10. Teil. Wenn Sie diese Folgen nachhören wollen, Sie können auf unsere Internetseite in die Mediathek gehen unter www.horeb.org oder Sie bestellen die Reihe beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Radio Horeb lebt vom Ehrenamt und von den Spenden der Zuhörern. Sonstige Einnahmen haben wir nicht. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns da unterstützen. Danke fürs Zuhören und Dabeisein. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.